hören das Westendradio. Die Radiosendung aus der Kulturwerkstatt Westend. Sendeverantwortung, Konzeption und Moderation Windy Jakob.
Zunächst einmal, wie immer, einen schönen guten Abend hier aus dem Westend. Hier, Sie hören das Westendradio. Ja, das Westendradio gibt es alle 14 Tage donnerstags in der Zeit zwischen 20 und 21 Uhr. Mit Themen und Gästen aus der Kulturwerkstatt Westend und dem Bremer Westen. In der heutigen Ausgabe hier am Donnerstag, den 27. Oktober, wird Gustav Tillmann zu Gast sein. Geboren wurde er 1941 in Freiburg. Er war bis zu seiner Pensionierung als Kunstlehrer tätig und lebt nun als freischaffender Künstler mit seiner Familie in Bremen-Gröblingen. Neben der bildenden Kunst beschäftigt sich Gustav Tillmann auch mit Literatur. Er schreibt Gedichte und Kurzgeschichten. Vor ein paar Wochen ist sein erster Roman erschienen. Er trägt den Titel »Physiker am Abgrund«. Worum es in dieser ersten Veröffentlichung geht und warum es überhaupt nahezu 60 Jahre gedauert hat, dass Gustav Tillmann überhaupt etwas veröffentlicht hat, das wird er hier gleich in der Sendung bis 21 Uhr erzählen. Hier am Mikrofon begrüßt Sie aus dem hauseigenen Radiostudio der Kulturwerkstatt Westend, wie immer, Windy Jakob. Wenn der Wind weht, ein Titel von Henning Schmid, selbst von ihm eingespielt, zu finden auf seiner CD Schnee. Ja, soweit sind wir noch nicht mit dem Schnee. Der Winter steht wahrscheinlich erst noch vor der Tür. Aber wer auf jeden Fall hier vor der Tür steht, ist der Henning Schmid. Nächste Woche spielt er hier am Donnerstag, den 3. November, im Westend in der Reihe New and Used und stellt dann seine neue CD Walzer vor. Also ein Soloprogramm. Henning Schmid, Piano Solo, stellt hier dann seine neue CD Walzer vor. Konzertbeginn ist 20 Uhr. Vielleicht wäre es ganz ratsam, wenn Sie dann kommen wollen, vorher anzurufen, ob es noch Karten gibt. Das können Sie gerne tun. Rufen Sie einfach das Westend an in den Öffnungszeiten. Die dann sind montags bis donnerstags 10 bis 18 Uhr und freitags 10 bis 14 Uhr. Und zwar die Telefonnummer hier dafür 0421 für Bremen und dann die 616-0455. 616-0455. Wie gesagt, Henning Schmid nächste Woche hier live zu erleben um 20 Uhr im Westend in der Reihe New and Used. Ja, wir kommen ja zu jemand anderem und zwar ist das hier Robert Zimmermann, besser bekannt. Wir machen weiter mit Musik und zwar kommt jetzt Robert Zimmermann, bekannter unter dem Namen Bob Dylan. Ja, gab es ja neulich vor ein paar Tagen die Sache, dass er nun einen Literaturnobelpreis bekommen sollte. Ich weiß nicht, ob er den angenommen hat, entzieht sich jetzt meiner Kenntnis. Ja, schon eine interessante Sache, aber der Mann hat ja auch viel gemacht und ja viel geschrieben. Hier jetzt eins seiner schönsten Liebeslieder, wie ich finde, Sarah von der CD Hurricane aus dem Jahre 1975, also 41 Jahre jung. Klingt aber noch ganz frisch. Also hier Bob Dylan im Westend Radio. Viel Spaß mit dieser Musik.
When the children were babies, I played on the beach. You came up behind me, I saw you go by. You were always so close, still within reach. Sarah, Sarah, whatever made you wanna change your mind? Sarah, Sarah, so easy. It's so hard to define. I can still see them playing with their pails in the sand. They run to the water, their buckets to fill. I can still see the shells falling out of their hands as they follow each other back up the hill. Virgin angel, sweet love of my life. Sarah, Sarah, radiant jewel, a mystical wife. Sleeping in the woods by a fire in the night. Drinking white rum in a Portugal bar. Them playing leapfrog and hearing about Snow White. You in the marketplace in Savannah, Lamar. Sarah, Sarah, it's all so clear, I could never forget. Sarah, Sarah, loving you is the one thing I'll never regret. I can still hear the sounds of those Methodist bells. I'd taken the cure and it just gotten through. Staying up for days in the Chelsea Hotel, writing sad-eyed lady of the lowlands for you. Sarah, Sarah, wherever we travel, we're never apart. Beautiful
to my heart. How did I meet you? I don't know. A messenger sent me in a tropical storm. You are there in the winter, moonlight on the snow, and on Lily Pond Lane when the weather was warm. Dress. Sarah, oh Sarah, you must forgive me my unworthiness. Now the beach is deserted except for some kelp and a piece of an old ship that lies on the shore. You always responded when I needed your help. You gave me a map and a key to your door. Sarah, oh Sarah, glamorous nymph with an arrow and bow. Sarah, oh Sarah, don't ever leave me, don't ever go.
Sarah von Bob Dylan, für mich eines der schönsten Liebeslieder der Popgeschichte. Ja, der Mann hat vor einigen Tagen den Literaturnobelpreis bekommen. Da frage ich mal meinen Gast Gustav, hat er den verdient?
Ich finde ja. Ich kenne zwar nicht alle Texte und manche beschweren sich darüber, dass er kein Buch geschrieben hat. Aber dieses Exklusive in diesem Spitzenpreisen ist sowieso etwas skandalös, weil immer viele draußen bleiben, die es vielleicht genauso verdienen.
Ja, das ist hier Gustav Tillmann. Ich begrüße dich erstmal. Wir haben einen ganz doch respektvollen, lockeren Umgang. Wir kennen uns hier aus dem Kontext des Westends schon seit Jahren.
Das stimmt.
Ich habe es anmoderiert. Du bist 41 geboren in Freiburg, aber bist schon seit Jahrzehnten hier in Bremen tätig.
So ist es seit 68. Lebe ich in Bremen, war lange Lehrer an verschiedenen Einrichtungen, zuletzt Fachoberschule für Gestaltung, heute Wilhelm-Wagenfeld-Schule. Und dann kam ich ja ans Westend als Verantwortlicher für die bildende Kunst, wo ich dann auch ausgeschieden bin als Pensionär.
Aber du bist zeitlebens immer kreativ gewesen und das kann man auch im Stadtteil Gröbeling sein. Du wohnst in Gröbeling, kann man hier mal sagen, ne?
Ja, ich bin leidenschaftlicher Gröbelinger.
Ja, ist doch ein Stadtteil, der sehr bunt ist und der, glaube ich, besser ist als sein Ruf.
Ich glaube, dass er für jemanden wie mich sehr anregend ist. Ich bin seinerzeit aus dem Viertel geflohen, weil mir das zu einheitlich war. Das heißt, ich lebte in einer Art Soziotop des gebildeten Mittelstandes, der intellektuellen Berufe. Und das habe ich nicht lange ausgehalten. In Gröbeling ist viel mehr los. Man wird mit viel mehr Dingen konfrontiert, die wirklich herausfordernd sind.
Ja, und du hast dich jetzt gefordert. Das heißt, wir sprechen gleich über deinen ersten großen Roman. Das heißt, die Frage ist, warum hat es so lange gedauert? Weil du schreibst ja eigentlich schon seit Jahrzehnten.
Das stimmt auch. Ich habe angefangen, Gedichte zu schreiben im Alter von 16. Und seitdem damit nicht aufgehört. Kartonweise habe ich diese Gedichte zu Hause. Und eines Tages hoffe ich dann auch mal ein Gedichtband veröffentlichen zu können. Und später kamen dann Kurzgeschichten hinzu, die ich dann immer mal periodisch je nach thematischem Schwerpunkt dann hauptsächlich schreibe. Aber einen Roman habe ich erst nach einer ganzen Reihe von Erfahrungen als Thema im Kopf gehabt und die Mitwirkung bei einer Inszenierung des berühmten Theaterstücks Die Physiker von
Friedrich Dürrenmatt.
Genau. Habe ich dann plötzlich auf einmal eine Idee gehabt für diesen Roman.
Mhm. Ja, nur ist das so, ich habe mal ein bisschen gelesen, also wir haben den mal gelesen, als da war ich in der Schule, das war, glaube ich, vor fast 40 Jahren, schon ein bisschen länger her. Und der Roman ist 61 geschrieben, 62 rausgekommen, also das Theaterstück, die Komödie. Hast du das damals selbst live miterlebt irgendwie?
Dass das rausgekommen ist? Ja, wir haben sehr früh das in der Schule auch behandelt. Außerdem habe ich dann eine fantastische Aufführung mit Therese Giese als Fräulein Dr. von Zahnt gesehen und war damals schon beeindruckt, obwohl ich das noch nicht so ganz nachvollziehen konnte, wo eigentlich dieser fantastische Schnittpunkt zwischen Tragödie und Komödie eigentlich liegt. Das ist auch heute noch sehr schwer zu beschreiben, ganz genau. Aber mich hat dieses Stück schon immer fasziniert. Und dann hatte ich Gelegenheit, in einer Laienbühne, einer Amateurtheaterbühne, als Hauptfigur des Physikers Möbius mitzuwirken. Und das hat mir großen Spaß gemacht, obwohl es auch für mich eine Herausforderung war, weil die schauspielerischen Anforderungen genau an diese Figur sind sehr groß.
Mhm. Und wann war das genau, wenn ich mal fragen darf?
Das war 2008.
Mhm. War das auch der Zeitpunkt, wo du gesagt hast, jetzt schreibe ich einen Roman?
Nein, das hat noch eine gewisse Zeit gedauert. Während ich die Ereignisse um dieses Theaterstück noch so ein bisschen in mir absacken ließ, habe ich dann so manche Stränge, die dieses Theaterstück beinhaltet, weiterverfolgt und dann kam irgendwann mal diese Idee für diesen Roman, in dem es ja um mehrere Todesfälle geht eigentlich. Und die innere Verwandtschaft und Verknüpfung dieser Todesfälle ist eine von den Themen, die in diesem Roman eine Rolle spielen.
Darüber reden wir gleich noch. Wir machen erstmal ein bisschen Musik. Ich nehme mal an, dass du ein Liebhaber auch der Musik von Arno Abraham bist. Kann ich davon ausgehen? Dann hören wir jetzt mal ein Stück aus seiner CD Die Fußstapfen der schwarzen Katze. Thank you. fast meditative Klänge hier im Westend-Radio. Das war das Anwar Bahem-Trio. Ja, ein wunderschönes Stück. Und hier zu Gast im Westend-Radio ist nach wie vor Gustav Tillmann. Ja, es geht um deinen Roman, um dein Erstlingswerk Physiker am Abgrund. Worum geht es da eigentlich ganz genau, wenn du es mal ganz kurz skizzierst?
Ganz kurz skizziert ist sehr schwer, weil es sehr viele Themen beinhaltet. Es geht einmal, und das ist, sagen wir mal, der Hauptstrang, um die Inszenierung dieses schon erwähnten Theaterstücks von Dürrenmatt, die Physiker, in einer Justizvollzugsanstalt. Ein Regisseur, der als Theaterlehrer Erfahrungen hat, aber wegen eines Tötungsdelikts jetzt im Knast sitzt, hat sich zur Aufgabe gemacht, das mit jungen, hauptsächlich jungen Akteuren, auch Häftlingen, zu inszenieren. Und deswegen handelt das Buch einmal von dieser Inszenierung. Es geht aber auch um die Inhalte dieses Stückes selbst, in dem der Protagonist sich mit der Tarnkappe eines Verrückten ausstattet, als Physiker, um unbehelligt von der Öffentlichkeit an seinem Werk weiterarbeiten zu können, dessen Inhalt nicht in die Öffentlichkeit dringen darf, weil es in der Hand von skrupellosen Machtmenschen eine große Gefahr darstellt. Das reflektiert ein bisschen die Entstehung der Situation der Atombombe, die eigentlich als physikalisches Projekt ja interessant ist, aber also die Kernenergie eigentlich ganz allgemein und dann eben in Form der Atombombe eben eine Katastrophe ist. Und Dürrenmatt inszeniert diese Auseinandersetzung um freie Wissenschaft und Schutz vor der Veröffentlichung eben in dieser Farce oder dieser Komödie, eine Irrenanstalt, in dem dieser Physiker als vermeintlich Irrer sitzt und gleichzeitig noch zwei andere Physiker, in Wirklichkeit Agenten der Supermächte, die in Besitz genau dieser Forschungsinhalte kommen wollen und versuchen, ihn jeweils auf ihre Seite zu ziehen.
Meine Frage, ich habe das ja nun selber auch gelesen, das Buch. Hat das so einen leichten Bremen-Bezug?
Ich habe mich zumindest, was die Verhältnisse in einer Justizvollzugsanstalt angeht, hauptsächlich auf Bremen bezogen. Ich habe dort eine ausgiebige Information bekommen über Verhältnisse und Rechte und Pflichten und äußere Bedingungen und so weiter. Deswegen kann man schon sagen, da gibt es einen nicht sehr wesentlichen, aber es gibt einen Bezug.
Aber du hast dich dann schon so ein bisschen zurückgehalten, was ich auch ganz angenehm finde.
Ja, es ging ja nicht um ein Porträt einer Justizvollzugsanstalt, sondern das ist der Rahmen, in dem sich dieses Drama ereignet und der ehemalige Lehrer, der ja kriminell geworden war, sonst würde er nicht verurteilt worden sein, hat eben auch ein bisschen diese Lage und diesen Ort gesucht für diese Inszenierung.
Hast du selber mal die JVA besucht, um da ein bisschen reinzugucken? Sicherlich ein spannender Eindruck.
Ja, ich habe also recherchiert, ausreichend recherchiert, um zu wissen, was geht und was nicht geht und um den Rahmen eben auch einigermaßen realistisch abdecken zu können.
Darf ich mal fragen, wie lange hast du an dem Werk gearbeitet?
Insgesamt 6 Jahre. Am Anfang war es sehr umfangreich, weil es eben thematisch wirklich sehr voll ist. Und dann habe ich angefangen, als die Idee einer Veröffentlichung reifte, das abzuschälen einfach, weil das war zu viel, zu kompakt. Und dadurch wurde es aber auch besser. Also Kürzungen sind in der Regel eine Wohltat.
Ja, du bist ja nun 41 geboren, also voll noch reingewachsen in die absolut analoge Zeit. Womit schreibt Gustav Tillmann? Noch mit Papier und Stift oder hast du auch die modernen
der
Medien genutzt?
Also der wichtigste Teil, das ist tatsächlich ein handschriftliches Manuskript mit einem schönen Füller und Tinte und einem Heft. Mhm. Und das übertrage ich dann in Words.
Ah ja, nur ist das ja so, viele Menschen brauchen ja so ein bisschen Druck, um etwas fertig zu machen. Wie war das bei dir? Hast du dir irgendwann einen Zeitpunkt gesetzt, wo das Werk dann fertig sein soll?
Nein, kein Zeitpunkt, aber schon ein Ende. Und da war eben der entscheidende Punkt die Veröffentlichungsidee. Ohne das Ziel, das zu veröffentlichen, wäre der Roman nicht fertig geworden. Ganz sicher nicht.
Was war genau der Anlass, das zu schreiben? Ist das etwas Autobiografisches auch?
Da sind autobiografische Elemente drin und spielten auch eine ganz wichtige Rolle. Es geht da auch um den Tod meines Sohnes, der in einer literarischen Gestalt wieder auftritt. Nicht der Tod, sondern die Figur. Und die Geschichte seiner Krankheit und das Versagen eines Krankenhauses und alles, was sich um diesen Zusammenhang herum gruppiert, ist autobiografisch. Vieles davon aber fiktional.
Mhm. Hast du denn das nochmal durchlebt? Das war sicherlich eine schmerzvolle Zeit, denke ich mal.
Das war mit ein Grund, warum ich das überhaupt geschrieben habe, um das eben nochmal zu verarbeiten.
Hast du doch mit Freunden darüber gesprochen, ob du das machen sollst, oder gab es da Ratschläge, das vielleicht nicht zu tun?
Ich habe mit meiner Frau darüber gesprochen oder auch mit meinen Töchtern, und die haben mir da sehr große Unterstützung gegeben dafür. Und ohne die wäre das Buch auch nicht geschrieben worden.
Mhm. Ja, wo du das Ganze verlegt hast, es muss ja auch öffentlich gemacht werden, das ist ein neues Verlagswegen, Self-Publishing-Verlag heißt das Ganze. Da können wir gleich nochmal drüber sprechen.
Ja.
Jetzt kommt Musik von Van Morrison. Das würde den derzeitigen Geschäftsführer hier sehr erfreuen. Bist du auch ein Fan von dieser Musikrichtung, Van Morrison?
Ja, finde ich interessant.
Ja, dann hören wir jetzt aus der neuen CD Keep Me Singing. Der Mann singt also unbeirrt weiter das Stück Holy Garden Angel.
Before the break of day, one in the midnight hour, all the witching hour they say, nobody knows the trouble I've seen. Nobody knows my sorrow. Nobody knows the trouble I've seen. Nobody but me. Though I pray to my holy guardian angel, come with me. Trouble I've seen.
Ja, altbekanntes vom Altmeister Van Morrison aus seiner neuen CD. Und Sie hören nach wie vor hier das Westend-Radio und hier nach wie vor zu Gast Gustav Tillmann. Aber nochmal zu dem Weg der Veröffentlichung. Du hast dein Manuskript nicht einfach unverlangt eingesendet. Das macht man eigentlich gar nicht mehr heutzutage, ne?
Also man kann das machen, aber man kriegt das sofort wieder zurück. Mit sehr formalen Begründungen. In unserem Programm leider nicht vorgesehen oder nicht geeignet zu diesem Zeitpunkt oder irgendwas. Und ich weiß eben auch von der erwähnten Diskussionsrunde, dass junge Autoren oder Neulinge auf dem Büchermarkt oder in der Autorenriege kaum Chancen haben, ohne Verbindungsleute da in so ein Programm reinzukommen. Und man verliert eben viel Zeit und man muss eine hohe Frustrationstoleranz entwickeln, um das durchzustehen, immer wieder neue Versuche zu starten und dann Absagen zu bekommen. Und darauf habe ich mich nicht eingelassen, zumal ich eigentlich die Veröffentlichung ja nur brauchte, damit ich das Buch fertig kriege. Wenn ich dieses Ziel nicht gehabt hätte, hätte ich das gar nicht fertig geschrieben, sodass es mir also gar nicht um die hohe Auflage ging, sondern um die Veröffentlichung. Und da bietet sich einfach so ein Self-Publishing-Verlag an, wobei man, und das ist vielleicht interessant für Leute, die was Ähnliches vorhaben, sehr genau gucken muss, was die jeweiligen Unternehmen anbieten und was man selbst dazu beitragen muss. Und in meinem Fall hatte ich Glück. Ich habe irgendwie durch Hin und Her probieren und gucken im Internet dann das Glück gehabt, zu diesem Verlag 26 zu kommen, nach den 26 Buchstaben im Alphabet. Und die sind sehr freundlich in der Unterstützung des Projekts gewesen. Und noch immer, das Buch war ja jetzt auch auf der Buchmesse, wurde dafür unter vielen ausgewählt. Und dann habe ich da mal angerufen, ich fahre da nicht hin, weil das Buch wird ja nicht präsentiert durch mich als Autor, sondern steht da eben auf dem Regal. Das ist natürlich auch ganz schön für die vorbeilaufenden Massen. Ich wollte einfach ein paar Fotos haben, haben sie mir sofort geschickt und so weiter. Also die sind auch ansprechbar für Themen und Anregungen und so weiter. Das Besondere an diesem Self-Publishing-Verlag ist, dass er Bestandteil der Random House Group ist, die einen Zusammenschluss von etlichen bekannten Verlagen darstellt. Und die haben natürlich alle, diese Verlage, ein Auge auf dieses Self-Publishing-Aushängeschild. Also wer da veröffentlicht wird oder sich veröffentlichen lassen möchte, der ist natürlich, der hat die Chance, dann auch irgendwie gesehen zu werden von einem anderen Verlag und dann in das normale Publikumsverlagsprogramm übernommen zu werden. Ob das jetzt bei mir passiert, das ist nicht so wichtig. Aber ich fand es doch auch aus anderen Gründen sehr interessant, weil ich habe da ein komplettes Buch gestalten können mit Schutzumschlag und so weiter. Es ist ein richtig schönes Buch geworden, gut zu lesen. Und davon, von dieser Ausgabe, habe ich 10 Exemplare bekommen für die Gebühr, die ich zahlen musste, um dass das Buch überhaupt eingerichtet wird. Das wird ja einfach nur eine digitale Datei angelegt und dann bei Bedarf eben gedruckt. Wenn jemand in die Buchhandlung geht und sagt, ich möchte das Buch lesen, dann wird das bestellt, dann wird das gedruckt, dann kriegt er das. Und dieser Gegenwert von 10 Büchern, der ist eigentlich so zu sehen, dass die für nichts diese ganze Arbeit gemacht haben. Denn das Buch ist, die 10 Ausgaben, die sind ungefähr so viel wert, wie ich bezahlt habe. Mhm. Insofern habe ich eigentlich als Preis, als Eintritt in diesen Verlag, eigentlich nur eine Bestellung abgegeben für 10 Bücher, 10 Exemplare meines Buches, wenn die gedruckt werden.
Mhm. Ja, das ist eigentlich ein ganz schöner Weg, ne?
Ja, ja.
Das hatte ich auch. Aber es gab neulich ein Feature unlängst vor ein paar Tagen und da war ich doch ein bisschen schockiert. Da kam dann so eine Kernaussage, es ging auch um Verlage und auch um jetzt diese Self-Publishing-Verlage. Ja, dass der große Kapitalismus da auch schon eingeschlagen hat, wie in der Musikbranche. Das geht ja nur um Kommerz
letztendlich. Das stimmt natürlich, weil die profitieren natürlich von einem von reger Nachfrage. Der Autor bekommt eine ganz kleine Marge nur, das sind, was weiß ich, 10% oder so. Nein, es sind noch nicht mal, doch knapp 10% sind es doch bei der gebundenen Ausgabe. Und den Rest steckt sich der Verlag ein, abzüglich der Druckkosten. Ich habe das jetzt noch nicht ausgerechnet, weil ich nicht weiß, wie hoch die Druckkosten da sind. Natürlich, wenn die Masse dann auf diese Weise entsteht an solchen Büchern, die auch keine Schranke eines Lektors überschreiten müssen, was natürlich auch wieder eine Gefahr ist. Man muss also schon, das sei da auch gesagt, man muss schon dafür sorgen, dass man privat ein Lektorat organisiert. In meinem Fall hatte ich also durch meine Freunde und Bekannten da genug Unterstützung. Wer das aber nicht hat, dem sei zur Vorsicht geraten. Also ein nicht lektoriertes Buch zu veröffentlichen, ist schon nicht so ganz einfach. Ne? So, also man kriegt auch, ich weiß jetzt nicht, in welchem Umfang die da in diesem Verlag wirklich durchlesen, was sie veröffentlichen, was in ihrem Namen, ne, nachher mit ihrem Label ausgestattet auf dem Buchmarkt erscheint. Aber so genau gucken die sich das nicht an. Ne? Es kann also auch schon mal zwischen den Buchdeckeln ganz schöner Mist, ne, veröffentlicht werden.
Bei dir war es nicht so. Ich habe es gelesen und mir ist eigentlich nichts aufgefallen. Und wie gesagt, wenn dein nächstes Werk vollendet ist, dann sehen wir uns vielleicht wieder hier im Westernradio. Machst du das?
Ja, gerne.
Ist der Termin schon klar?
Nein. Noch offen.
Noch offen.
Der Termin der Fertigstellung ist ja noch gar nicht ins Auge gefasst. Der kommt einfach.
Der kommt einfach. Das werde ich mitbekommen. Ja, das war hier zu Gast Gustav Tillmann, seines Zeichens jetzt auch Autor von Romanen. Aber du bist auch ein Liebhaber und Anhänger von Musik. Wir hören gleich hier das Stück Raghupati, eine indische Melodie. Und eingespielt hat das Kai Starke und Peter Dahm. Die haben sich hier kennengelernt in der Reihe New and Used. Das ist unsere Western-Konzertreihe. Gustav, dann nochmal vielen Dank.
Dafür nicht.
Und wir sehen uns in Bälde mal wieder, würde ich sagen. Ne?
Herzlich gern.
Ja, und jetzt kommt die Musik. Thank you. Sie hören nach wie vor das Westend-Radio und hier hörten wir den Titel, ich darf es nochmal absagen, Raghupati, eine alte indische Melodie. Da gibt es auch einen Text zu. Arrangiert hat das Ganze Peter Dahm. Er hat auch gespielt, und zwar am Saxophon. Und dabei zu hören war noch der Kai Starke an der Gitarre. Ja, Sie können übrigens Peter Dahm wiederhören, und zwar schon am Morgen, und zwar am Freitag, den 28. Oktober um 20 Uhr in der Kulturkirche San Stefani in Bremen. Und zwar spielt er da im Rahmen oder mit seinem Quartett, das West East Jazz Quartett. Und zu hören sind Kompositionen und Interpretationen des Baklama-Virtuosen Erdal Akaya. Ja, außerdem werden traditionelle anatolische Kompositionen und eigene Werke seiner Mitmusiker vorgetragen. Ja, die Ausführenden sind Erdal Akaya, Baklama Gesang, Peter Dahm Saxophon, Jan Olaf Roth Gitarre und Uli Moritz an der Perkussion. Beginn 20 Uhr in der Kulturkirche St. Stefani. Ich komme nochmal auf den Titel Raghupati zu sprechen. Wir hören jetzt eine Aufnahme, die eingespielt wurde zum Film Gandhi. Der kam 82 raus. Ja, ist auch groß gekürt worden mit Oscar-Verleihung. Ich weiß nicht, ob es für die Filmmusik auch eingab, aber die Filmmusik kommt von Ravi Shankar. Und da hören wir jetzt Raghupati, ja, aus diesem Film Gandhi. Also vielen Dank fürs Zuhören. Aber bevor der Titel kommt, noch einen letzten Satz, nämlich den letzten Kulturtipp hier für die Kulturwerkstatt Western. Die beliebte Tanznacht, die Ü30-Tanznacht Club Night hier im Western, findet am Samstag, den 5. November statt. Und zwar wie gewohnt ab 20 Uhr, und zwar mit Hits aus den Bereichen Rock, Soul, Funk, Reggae, Punk, Hip-Hop und alles, was mal angesagt war. Sie kennen das ganze Jahr, die beliebte Veranstaltung hier. Sehr früh schon zugänglich, 20 Uhr wird hier aufgemacht und dann kann bis um 1 Uhr durchgetanzt werden. Ja, kommen Sie vorbei ins Westend, Samstag, 5. November, die Ü30 Tanzparty Club Night hier im Westend. Also vielen Dank fürs Zuhören, das nächste Westernradio gibt es dann in genau 14 Tagen und das dürfte dann Donnerstag, der 10. November sein. Genau, das ist richtig. Also Donnerstag, 10. November, in der Zeit zwischen 20 und 21 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören und jetzt hier Raghupati in der Soundtrack-Version von Ravi Shankar aus dem Jahre 1982. Thank you.
रघुपति राम।